Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian.
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, hallo auch von meiner Seite und hallo allen. Ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, hi Miko. Wir nehmen diese Folge ja in der Karwoche auf. Und wenn ihr sie hört, ist Ostermontag. Urbi et Orbi. Die volle Ladung. Wir hatten dann den Segen der Stadt und des Erdkreises. Und normalerweise ist Ostern ja einer der großen öffentlichen Auftritte des Papsts. Aber schon jetzt ist klar, dieses Jahr wird das vermutlich ein bisschen anders.
Ja, der Papst, der siecht ein bisschen dahin, Alan. Also Papst Franziskus ist seit Monaten ja gesundheitlich schwer angeschlagen. Er hat Atemprobleme, Infekte, es gibt Krankenhausaufenthalte. Und inzwischen stellt sich auch immer mehr die Frage, wie lange macht es der Gute denn noch? Und wann kommt das nächste Konklave?
Genau, und wenn man in diese Diskussionen eintaucht, dann wird schnell klar, glaube ich, dass der Papst viel mehr ist als nur das Oberhaupt der katholischen Kirche. Er ist Symbol, Stellvertreter, Hoffnungsträger auch für viele und ja, in manchen Momenten auch Projektionsfläche für Ängste, für Machtfragen und auch für Geschichte. Und genau deshalb schauen wir uns heute dieses Amt des Papstes mal an und wir machen das natürlich historisch.
Und darum ist diese Folge von Überall Geschichte eben auch keine Biografie von Franziskus. Dafür sieht der Gute momentan auch ein bisschen zu leidig aus, sondern Alan, du hast dir fünf ganz besondere, ganz andere Figuren ausgesucht aus fünf verschiedenen Jahrhunderten, fünf Päpste, die aus irgendeinem Grund herausstechen, weil sie zum Beispiel besonders machtvoll waren, weil sie besonders abgründig verschlagen waren oder umstritten oder vielleicht auch gar nicht existiert haben. Spoiler. Ich bin gespannt.
Ja, es geht also um das Klassische, nicht um Heiligenverehrung heute. Wir machen wirklich Geschichte. Und es geht darum, auch um die Frage, was es eigentlich überhaupt bedeutet, Papst zu sein. Heute denken ja viele, wenn sie Papst hören, haben sie diese Bilder im Kopf. Diesen einen Moment auf dem Balkon des Petersdoms, ein alter Mann in Weiß, der da nach der Wahl erstmals vor die Welt tritt, da ist dann immer viel Inszenierung dabei, viel Liturgie, viel Ritual. Und es gibt ja auch diese Vorstellung, dass es irgendwie schon immer so war. Aber das stimmt eben nicht, weil das, was wir heute als Papsttum kennen, also das Bild des Papstes auch als Stellvertreter Christi auf Erden, als diese moralische Instanz, als Brückenbauer auch, als Mahner in Krisen. All das ist das Ergebnis einer langen, auch sehr konfliktreichen und ja, manchmal auch ziemlich absurden Geschichte.
Ja. Genau. Und wir fangen deshalb ziemlich weit vorne an, als es noch kein Papamobil gab. Mit einem Papst, der vielleicht nicht der Erste war, aber sicher der Erste, der verstanden hat, was dieses Amt, das Papstamt, eigentlich sein könnte, oder Alan?
Genau, so kann man sagen. Wir fangen nämlich an mit Leo dem Großen. Und lass uns das mit einer Szene tun, damit wir ein bisschen im Kopf in der Szene
bisschen,
drin sind. Wir sind
ein bisschen die religiöse Atmosphäre gestalten. Ja,
nimm uns ja nicht mit. Nur die religiöse, nicht nur die, auch die weltliche. Jetzt kommen wir gleich dazu. Wir sind also in Rom im Jahr 452 und die Stadt, die hat ihre beste Zeit hinter sich. Also das Römische Reich, muss man sagen, hat seine beste Zeit hinter sich. Das Weströmische Reich, es ist ja dann schon geteilt, das wankt. Die Kaiser, die Römischen, sind schon seit ein paar Generationen schwach. Die Armee, die berühmte Römische, das Militär ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und jetzt steht Attila, der Hunnenkönig, eigentlich schon fast vor den Toren Roms. Er ist in Mantua, bisschen nördlich in Italien. Attila, das ist der Schrecken Europas. Er ist berüchtigt für seine Zerstörungszüge. Und der römische Kaiser, der ist dann entsprechend auch verunsichert und der schickt ihm entgegen, dem Hunnenkönig, den Bischof von Rom. Und das ist Leo. So heißt der Mann. Er reitet ihm entgegen, trifft Attila in Mantua. Und das ist, ja, wie man sich vorstellen kann, ein riskantes Unterfangen. Eben Attila, der hatte Städte niedergebrannt, Menschen versklavt, Heere besiegt. Und ja, dass jetzt ein Kirchenmann ihn stoppen soll, selbst wenn es der Bischof von Rom ist, eher unwahrscheinlich. Aber Leo redet mit Attila. Was genau er sagt, ist nicht überliefert. Wir kommen dann später nochmal auf die Szene zurück. Aber was wir jetzt schon sagen können, es wirkt. Attila dreht ab, zieht sich zurück und Rom bleibt, zumindest für ein paar Jahre, verschont.
Wahrscheinlich hat er ihm mit dem Fegefeuer gedroht oder was Ähnlichem.
Vielleicht.
Aber klar ist, dass dieses Ereignis später dann auch wie ein Wunder gedeutet wird. Also der Bischof von Rom schafft es, diesen Attila zur Umkehr zu bewegen und für Leo ist es eben auch mehr als ein Wunder. Es ist ein Beweis, dass der Bischof von Rom nicht nur als Seelsorger funktioniert, Seelsorger ist, sondern er ist eben auch ein Anführer. Und genau das setzt Leo dann auch theologisch durch. Er wird zu Leo dem Ersten, später auch der Große genannt, war von 440 bis 461 Bischof von Rom, gilt gemeinhin als der erste Papst. Und Alan, ich habe es ja nicht so mit der Religion, wie du das vielleicht hast. Darum eine erste Laienfrage. Warum eigentlich ist er oder gilt er als der erste Papst?
Ja, ist berechtigt, weil eben wir sind im Jahr 450 ungefähr, also 450 Jahre nach der Geburt Christi. Und wir wissen alle, das Papsttum, das fängt ja eigentlich schon vorher an. Wenn wir über das Papsttum reden, fällt ja immer der Name Petrus. Also Petrus, der Apostel, der laut dem Matthäus-Evangelium der Fels ist, auf dem Jesus seine Kirche bauen wollte. Und in der katholischen Tradition ist es ja wirklich so, dass Petrus bis heute als der erste Papst gilt. Aber historisch ist das nicht wirklich haltbar. Petrus, das ist belegt, war eine zentrale Figur der frühen Christenheit. Vermutlich war er auch in Rom, aber ein klar institutionalisiertes Amt wie das Papsttum, das gab es zu seiner Zeit nicht. Die Vorstellung vom Bischof von Rom als Oberhaupt der ganzen Kirche, die hat sich eben erst viel später entwickelt, auch nicht von heute auf morgen, sondern über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und ein Moment, um das ein bisschen festzuhalten, der kam Mitte des 4. Jahrhunderts. Da war das Konzil von Sardika, das war eben ein Treffen von kirchlichen Funktionsträgern und die schafften dort eigentlich erstmals die Möglichkeit, dass abgesetzte Bischöfe, also irgendein Bischof, der irgendwo ein Bistum hat, dass wenn der abgesetzt wird, dass er beim Bischof von Rom Berufung einlegen kann. Ja. Und das gilt heute so als erster vorsichtiger Hinweis darauf, dass der Bischof von Rom inmitten aller anderen Bischöfe, die es gab im frühen Christentum, sowas wie eine ja überregionale Autorität hatte.
Und wann beginnt denn der Bischof von Rom sich auch selbst als übergeordnet oder als überregionale Autorität zu begreifen? Also wann beginnt dieses Selbstverständnis?
Richtig konsequent beginnt das erst ab dem späten 4. Jahrhundert. Da gibt es Bischöfe, historische Figuren wie Damasus der Erste, Siricius war ein anderer, die nutzten gezielt den Titel Apostolischer Stuhl und die beanspruchten dann für ihre Entscheidungen auch eine Verbindlichkeit über ihre eigene Kirchenprovinz hinaus. Und Siricius war auch der Erste, der sich dann offiziell Papa nennen ließ, ein Titel, der damals im eigentlich noch eher den Bischöfen im Osten, also im Oströmischen Reich, ja, Zustand. Aber ja, um es ein bisschen vorwärts zu machen, die entscheidende Wende, die kam dann tatsächlich mit Leo dem Ersten, den wir am Anfang getroffen haben, der eben 440 nach Christus zum Bischof von Rom gewählt wurde.
Okay, aber Alan, was macht denn Leo so besonders? Also der ist jetzt Bischof von Rom, so wie vorher Siricius. Was unterscheidet ihn? Warum ist er besonders?
Er war, und deshalb nennen wir ihn den ersten Papst, er war der Erste, der das Papsttum systematisch als universale geistliche Führungsrolle verstand. Also nicht nur jetzt als Bischof, der viel Prestige hat und Einfluss, sondern er bezeichnet sich selber als Vicarius Petri, also ja, als Stellvertreter des Apostels Petrus. Ja. Und er erhob daraus den Anspruch, dass er eben als Papst für die gesamte Kirche, für das gesamte Christentum spricht. Und das ist quellenmäßig sehr gut belegt, weil er das gemacht hat am Konzil von Chalkedon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. 451 nach Christi Geburt war das. Und dort hat er einen Lehrbrief vorgelesen, der bis heute erhalten ist, der Tomos Leonis heißt das. Und da hat er ein paar religiöse, ja, Ansagen gemacht sozusagen, aber eben nicht nur religiöse, sondern auch solche, die die Rolle des Papstes betrafen. Er sagte zum Beispiel, dass Christus zugleich ganz Gott und ganz Mensch sei, ungetrennt und unvermischt. Das war so seine Formulierung. Und die Bischöfe übernahmen das. Und in der Überlieferung heißt dann, sie hätten gerufen, Petrus hat durch Leo gesprochen. Also die Bischöfe haben an diesem Konzil, an diesem Treffen eigentlich Leos Durchsage da in dem Sinn legitimiert, als dass sie sie als Worte Petri beschrieben haben. Ja. Also eben Leo, der ist das Sprachrohr von Petrus.
Genau, als Medium von Petrus sozusagen.
Sozusagen, ja.
Also der scheint ziemlich gut begriffen zu haben, wie er diese anderen Bischöfe, wie er das System auch, sagen wir mal, zu seinen Gunsten, ja, nutzen kann. Was weiß man denn über Leo als Person, so abseits des moralisch-religiösen Lebens?
Ja, man weiß eben gar nicht so viel. Leo stammte vermutlich aus der Toskana. Er war bereits unter Papst Coelestin dem Ersten, war er in hoher Stellung tätig als Archidiakon. Und er war dann auf Reisen in Gallien, als er 440 in Abwesenheit eigentlich zum Papst gewählt wurde. Und was man weiß, ist, dass er eine außergewöhnliche rhetorische, theologische Bildung hatte und eben, dass er ein Verwaltungsordnungsmensch war. Und seine Predigten sind bis heute überliefert und eben oft ist da diese klare Linie Christus als universaler Herrscher und der Papst als sichtbarer Ausdruck dieser Ordnung auf Erden.
Also ein Mann, der zugleich System und Form bringt in diese Kirche, in diese sich zunehmend ausbreitende, dominant werdende Kirche.
Genau, und das ist wichtig, weil wir eben ja in einer Zeit sind, als vieles in Auflösung ist. Also das Weströmische Reich, so lange Zentrum von allem Leben in Westeuropa, das ist im Niedergang und das politische Zentrum des Römischen Reichs, das ist längst nach Konstantinopel gegangen. Und eben man hat dann ja diese Situation, wo diese germanischen Stämme vorrücken nach Italien ins alte römische Kernland. Und in diese Situation trat dann Leo eben nicht nur als geistliche Führungsfigur auf, sondern auch als politische.
Wir haben es ja schon davon gehabt, also das bekannteste Beispiel für diesen Führungsanspruch auch ist eben diese Begegnung mit Attila, mit dem Hunnenkönig, die du so schön geschildert hast. Vielleicht nochmal, warum ist die jetzt so wichtig?
Ja, sie ist wichtig, weil eben, wenn wir uns nochmals da reinversetzen, 452, Attila zieht mit seinen Hunnen durch Norditalien. Leo reist ihm dann entgegen. Wir wissen, wie gesagt, nicht genau, warum er dann abgedreht hat, Attila. Wahrscheinlich sind es weniger die Fegefeuerdrohungen oder sonstigen Predigten des Papstes, sondern man vermutet eher solchen Nachschubprobleme, die seinem Militär zugesetzt haben. Aber entscheidend ist eigentlich die Wahrnehmung, was damals den Zeitgenossen schon blieb. Und das ist eben dass der Papst Rom gerettet hat, nicht mit Gewalt, hat ja keine, er ist ja, hat ja keine Militär im Rücken, als er da hingeritten ist zu Attila, sondern mit Worten.
Ja, und das stärkt natürlich seine Autorität und so kann er dann zum Wegbereiter werden oder zu diesem ersten Papst, der das Papsttum auch neu interpretiert, könnte man sagen, oder?
Genau, neu interpretiert und zum Symbol macht für eine gewisse geistliche Stabilität in einer Welt, die ja ins Wanken gerät. Und man sieht das auch ganz konkret. Er hat das auch institutionell gemacht, sozusagen. Also unter Leo wurde das päpstliche Hofzeremoniell wurde dann stark erweitert. Und er hat das so gemacht, indem er Elemente eingebaut hat, die eigentlich bis anhin den römischen Kaisern vorbehalten waren. Also das heißt zum Beispiel, viele dieser Dinge, die wir heute noch kennen, dass dem Papst Kerzenträger voranschreiten bei liturgischen Feiern oder Leute, die den Weihrauch schwenken, das wurde von Leo eingeführt. Und auch die, ja, die Begrüßung des Papstes, also die sogenannte Prokinese, das ist der Kniefall vor dem Herrscher. Das war bislang etwas, was eben dem Kaiser vorbehalten war, dem weltlichen Herrscher. Jetzt macht man das auch gegenüber dem Papst. Und wie der Kaiser unterzeichnet jetzt auch der Papst seine Erlasse mit roter Tinte. Und dann haben wir auch noch den Titel, den wir heute noch zum Teil verwenden, wenn wir vom Papst reden, der Pontifex Maximus, also der oberste Brückenbauer. Auch das ist ein Titel, der ursprünglich dem heidnischen Oberpriester in Rom eigentlich vorbehalten war. Und jetzt ist das der Papst. Und an all dem sieht man, der Papst ist nicht nur geistlich bedeutsam, er ist jetzt auch Zentrum einer neuen, christlich geprägten Ordnung.
Also er hat eigentlich die Insignien der weltlichen Macht, wie sie sonst an den Höfen von Königen und Kaisern vorherrschte, übertragen oder adaptiert auf seinen religiösen, liturgischen Kontext. Sehr spannend. Und damit ist er eben der Erste. Also er stand als Symbol für diese geistlich-politische Neuordnung, diesen Neuanfang, aber war eben nicht der erste Papst im strengeren Sinne.
Genau.
Leo wurde ja dann auch in der damaligen Peterskirche beigesetzt als erster Papst und sein Grab ist bis heute im Petersdom. Allen, in ein paar Wochen werde ich in Rom sein und ja, das ist war bisher nicht
jetzt
auf meinem Plan.
Was du besuchst.
Aber ich werde Leo dem Großen meine Aufwartung machen.
Gut. Warte nur, bis du die anderen Päpste hörst, dann machst du noch ein paar anderen die Aufwartung.
Vielleicht muss ich meine Reisepläne komplett über den Haufen werfen.
Absolut.
Ich halte es mir offen. Gut. Der zweite Papst, den wir uns anschauen, der ist weniger verehrt als Leo. Das ist Benedikt der IX. Der war von 1032 bis 1048 Papst und ganz absurd, er war das nicht weniger als dreimal. Allen, ich bin mit meinem gefährlichen Halbwissen über das Christentum überfordert. Was wissen wir über ihn?
Also, Benedikt der IX, dem wirst du wahrscheinlich nicht sehr oft begegnen in Rom, weil eben das ist jetzt eher einer, für den sich die Kirche wahrscheinlich ganz platt ausgedrückt eher schämt.
Aber ja, das gut. Ist gut, ich bin viele Tage dort, das passt. Dann kann ich einen streichen von meiner Liste.
Gut, also kannst du selber Führungen anbieten zu ihm. Benedikt der IX, das war eine der umstrittensten Gestalten der Papstgeschichte. Er wurde geboren als Theophylactus von Tusculum, also der Name ist schon drin, in der Toskana. Er war ein Spross einer Adelsfamilie, einer ganz wichtigen Adelsfamilie, der Tusculaner. Der Vater von Theophylactus, Graf Alberich III., der war der Bruder zweier früherer Päpste. Also Benedikt der VIII. Und Johannes der IX. Also das ließ dieses Amt schon mal wie einen Familienbesitz erscheinen, quasi. Ja. Es gibt in der erweiterten Verwandtschaft noch mehr Päpste. Ich erspare jetzt hier die Aufzählung. Aber schon der Chronist war das, Benedikt von Saracte, der schrieb, dass diesem Benedikt dem IX., den wir heute jetzt anschauen, dass ihm das Papsttum von seiner Familie wie ein Gut auf dem Markt übergeben worden sei.
Okay. Und Allen, ich sehe natürlich deine Notizen und ich sehe, was jetzt kommt. Und ich würde sagen, living the dream. Was wissen wir denn über Benedikt dem 9. und seine Zeit im Vatikan?
Ja, es gibt, um damit anzufangen, unterschiedliche Angaben darüber, wie alt Benedikt war, als er sein Amt antrat. Er war sicher sehr jung. Einige Quellen sprechen von 12 Jahren. Die meisten halten etwa ungefähr 20 Jahre für realistischer. Aber eben, er war sicher jung und er war in vielerlei Hinsicht ungeeignet. Also seine erste Amtszeit, die begann 1032, hast du gesagt, dauerte bis 1044, also 12 Jahre. Und schon Zeitgenossen von Benedikt beschrieben diese Zeit als skandalös. Es gibt Anschuldigungen wegen Orgien im päpstlichen Palast, Homosexualität und schwarze Magie wird ihm auch vorgeworfen. Es gibt einen Kardinal in dieser Zeit, der nennt ihn einen wilden Dämon in päpstlicher Verkleidung. Und es gibt noch viel mehr solche Anschuldigungen. Und natürlich ist ganz wichtig, Quellenkritik, muss man solche Berichte mit Vorsicht betrachten, weil sie halt eben auch politische Interessen spiegeln und eine gewisse moralische Empörung, die auch bewirtschaftet wurde und zeigt, dass der Mann auch einfach viele Gegner hatte. Aber ziemlich klar ist, dass Benedikt mehr weltlicher Machthaber war als geistliches Oberhaupt. Also der war da ein bisschen ein Playboy-Prinz, kann man sagen, der da mit viel Geld, das er ja hatte, ein gutes Leben lebte. Ich glaube, das kann man sagen. Und das ja rief dann in Rom wirklich auch viel Kritik und Widerstand auf den Plan. Und irgendwann war der öffentliche Widerstand und der Druck in Rom so groß, dass Benedikt der 9. dann 1044 recht fluchtartig die Stadt verließ.
Also Sex und schwarze Magie bei unserem zweiten Beispiel. Er flieht 1044, aber er tut das nicht für lange, oder? Er wird ja dann ein zweites, auch ein drittes Mal Papst. Wie wird er das zweite Mal Papst?
Genau, also er kehrt schon recht bald zurück, Anfang 1045, mit der Unterstützung seiner Familie, auch mit ein paar bewaffneten Gefolgsleuten, wie man das macht als möchtegern Papst. Aber das Problem ist natürlich, dass jetzt inzwischen ein anderer Mann als Papst regiert. Das ist Silvester III. Und der hieß bürgerlich Giovanni dei Crescenzi. Das war eine ganz wichtige römische Adelsfamilie, die Crescenzi. Und dieser Mann Silvester, der war dann auch von Benedikts Gegnern gewählt worden. Unter, muss man auch sagen, zweifelhaften Umständen in einer äußerst angespannten Lage. Der war auch umstritten und wurde dann auch von vielen als Gegenpapst betrachtet. Und ja, also eben auch Ausdruck dieser lokalen Herrscherfamilien, die da eigentlich um dieses Amt auch kämpften. Und als dann Benedikt zurückkam mit seinen militärischen Gefolgsleuten, da war auch recht schnell klar, dass Silvester auch keine Chance hatte. Der wurde dann auch vertrieben, zog sich in sein Bistum zurück und er beanspruchte das Amt zwar weiterhin formell, aber faktisch, ja, war der weg vom Fenster und Benedikt hatte seine zweite Amtszeit. Aber auch die war nicht sehr günstig, die dauerte auch nur ganz kurz, ein paar Wochen. Und offenbar, das ist so die, das kann man so lesen, war das Amt ist danach irgendwie ziemlich schnell überdrüssig geworden. Vielleicht, weil er heiraten wollte, wie manche Quellen andeuten. Da ist auch die Rede davon, dass er seine Cousine heiraten wollte. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ihm die politische Rückendeckung fehlte, eben in dieser angespannten Situation. Und jetzt kommt halt auch der große kirchenhistorische Skandal. Er entschloss sich in jedem Fall, das Amt aufzugeben gegen Geld. Und so viel weiß man vielleicht auch, wenn man religiös jetzt nicht die absolute Grundbildung hat. Das ist etwas vom Schlimmsten in der Welt der Kirche. Ämterkauf, also das ist wirklich eine ganz schlimme Sünde. Aber bei Benedikt war es so, dass er sich an seinen Paten wandte. Das war ein sehr angesehener, gebildeter Priester, Johannes Gratian. Und Gratian, dem war auch nicht so wohl mit seinem Patenkind an der Spitze des Vatikans. Also der war erschüttert vom Zustand der Kirche. Und er soll dann, so berichten mehrere Quellen, bereit gewesen sein, eigentlich seinen gesamten Besitz hinzugeben, um das Papstamt zu übernehmen. Nicht aus Machtgier, sondern eher aus Überzeugung, weil er eben ein integrer Geistlicher war, der das Amt wieder seinem Zweck zuführen soll. Auch da muss man sagen, wie dann die Motivationslage wirklich war, ist im Nachhinein schwierig zu klären. Da spielt dann auch viel, eben kommt es darauf an, welche Quellen man konsultiert. Jedenfalls, Benedikt willigte ein, er hat diese, ja, er ist dann zurückgetreten, hat Gratian das Amt überlassen. So viel ist überliefert. Und dieser Mann, Gratian, der wurde dann unter dem Namen Gregor der VI. Zum neuen Papst gewählt. Und es ist schon so, dass viele Zeitgenossen das jetzt auch nicht als skandalös direkt betrachteten. Aber formal war es eben Simonie, also der Kauf eines geistigen Amts gegen Geld und damit ein Skandal. Und das war schon eine Zeit, als es innerhalb der katholischen Kirche eine Kirchenreformbewegung gab, in der auch diese Korruption im Klerus zunehmend kritisiert wurde. Und ja, eben jetzt hatte man da wirklich eine Sünde, die da vor aller Augen vonstatten gegangen war.
Also Benedikt ein Sünder, weil er verkauft, und sein Nachfolger, sein Pate, dieser Gratian, ein Sünder, weil er sich das Amt kauft. War es das jetzt mit Benedikt? Natürlich nicht, er kommt ja nochmal zurück.
Genau, der Mann gibt nicht auf, er kehrt schon 1047 nochmal zurück und wählt dann das Amt ein drittes Mal. Und offenbar fühlt er sich betrogen oder die vereinbarte Summe ist nicht vollständig geflossen, das ist nicht ganz klar, aber
dieser sicher Gratian ist, hat nicht genug bezahlt.
Vielleicht, ja. Das ist nicht ganz klar. Aber was wir wissen, ist, dass es plötzlich drei Männer gab, die sich Papst nannten. Das war Silvester der Dritte, Gregor der Sechste und eben Benedikt der Neunte. Also eine völlig unhaltbare Situation und auch ein offener Machtkampf, ja, der das Ansehen auch dieses Papsttums ziemlich beschädigte.
Und wie löst sich das denn auf letztlich?
Das ist eigentlich dann das Verdienst des deutschen Königs, Heinrichs der Dritte. Der greift ein. Und auch er hat natürlich jetzt nicht einfach hehre Interessen, sondern ganz handfeste Dinge, die er damit verfolgt, weil er strebt die Kaiserkrönung an. Und von einem Kaiser krönen lassen, lässt man sich vom Papst. Und wenn man natürlich dann einen Papst hat, der nicht wirklich legitimiert ist, dann schwächt das auch diese potenzielle Kaiserkrönung. Und deshalb berief er im Dezember 1046 das Konzil von Sutri ein. Und dort lässt er dann die Ansprüche aller drei Päpste prüfen und kommt dann zum folgenden Ergebnis. Silvester der Dritte wird abgesetzt, Gregor der Sechste, der tritt zurück und Benedikt wurde für unwürdig erklärt.
Nachdem er so viel für dieses Amt getan hatte. Ich meine, eigentlich ist er ja der Würdigste. Ja. Okay. Und wer wird dann Papst? Einfach um das noch aufzuklären.
Ja, was ist auch noch eine wichtige Frage. Also Heinrich lässt dann einen Vertrauten, einen deutschen Bischof, lässt er wählen, Sudger von Bamberg, der als Clemens II. Dann ins Amt kommt und Heinrich noch im gleichen Monat, Weihnachten 1046, zum Kaiser krönt. Und das ist wichtig, weil das Papstschisma, das vorerst beendet ist, aber eben auch, weil dieser Eingriff von Heinrich einen Wendepunkt markiert. Der Kaiser hat eigentlich faktisch den Papst bestimmt und damit hat er natürlich auch das Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Macht verschoben. Und die Reformbewegung, die dann folgt, auch die innerhalb der Kirche, die nimmt das auch zum Anlass, um das Papsttum innerlich zu erneuern. Also Benedikt, dieser sehr umstrittene Papst, der hat auch etwas ausgelöst mit seinem Verhalten.
Also vom ersten Papst Leo dem Großen, der das Papsttum neu interpretiert hat, über Benedikt den Neunten, eher Lebemann, Playboy, werden wir uns als nächstes einen Kriegerpapst anschauen, Alan. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Geschichte dieser Papst bereithält für unsere Überall-Geschichte-Folge. Wir hören uns gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Folge von Überall-Geschichte, in der wir das Papsttum, Päpste aus fünf verschiedenen Jahrhunderten anschauen. Alan, ich habe nach dem moralischen Tiefpunkt von Benedikt IX. Angekündigt, dass es einen ganz anderen Papst geben wird jetzt, nämlich einen Kriegerpapst. Einer, der nicht durch Skandale auffällt, sondern eben durch Größeres, durch einen Krieg. Es ist Urban II. Und Urban II. War der erste Papst, der zum bewaffneten Kreuzzug aufgerufen hat. Wer war dieser Mann? Wer war Urban II.?
Urban II., der hieß bürgerlich Odo von Châtillon. Er kam aus einer Adelsfamilie in der Champagne in Frankreich. Er wurde in Reims ausgebildet. Er trat dann in die Abtei Cluny ein. Das war damals ein Zentrum der kirchlichen Reformbewegung. Und er war dann auch, als er da Prior war in Cluny, war er auch ja geprägt vom Ideal einer Kirche, die eigentlich von weltlichen Einflüssen unabhängig ist. Und später wurde er Kardinalbischof von Ostia und 1088 wurde er dann zum Papst gewählt. Und wichtig ist, dass es eine Zeit war, als Rom fest in der Hand eines Gegenpapstes war. Also man hatte da wieder so ein Schisma. Und Urban, als er gewählt wurde, regierte zuerst nicht in Rom, sondern eigentlich aus Süditalien. Das war so seine Machtbasis.
Und Urban II. Gilt als Fortsetzer der gregorianischen Reformen. Was bedeutet das konkret?
In erster Linie waren diese Reformbewegungen darauf ausgerichtet, dass sie den Kampf gegen ein paar Dinge führten, die damals sehr verbreitet waren im Klerus und wo man das Gefühl hatte, okay, das müssen wir jetzt eindämmen. Das war der Kampf gegen Simonie, also eben diesen Ämterkauf, gegen die Priesterehe und auch gegen die Einflussnahme von weltlichen Herrschern auf kirchliche Ämter. Also all das, was wir vorhin ein bisschen hatten als Thema mit Benedikt IX. Und der Urban, unser jetziger Papst, den wir jetzt anschauen, das war jetzt kein Radikaler, aber er war sehr entschieden. Er hat stark gesetzt auf die Autorität des Papsttums, er hat die Kardinäle gestärkt, er hat auch Klosterreformen unterstützt und er hat neue Bistümer geschaffen in Osteuropa. Und er hat einen großen, sehr erfolgreichen Schritt gemacht, 1095 auf dem Konzil von Clermont.
Und Alan, du weißt ja, da, ich kenne diese Konzile alle in- und auswendig, aber unsere Zuhörerinnen, die wundern sich vielleicht, was denn auf diesem Konzil von Clermont genau passierte. Was genau geschah dort? Nimm uns mit.
Also, damit du ready bist für Rom.
Genau.
Was der Hintergrund war dieses Konzils, war, dass es einen Hilferuf gab aus Konstantinopel, also aus dem Zentrum des Byzantinischen Reichs, das ja auch mal, am Anfang zumindest, Zentrum der christlichen Welt war und das ja militärisch in einer absoluten Notsituation war. Die Seldschuken, das war ein muslimisches Turkvolk, das erst vor wenigen Jahrzehnten aus Zentralasien vorgedrungen war, da Richtung Westen, nach Anatolien, hin nach Konstantinopel. Die hatten 1071 ein byzantinisches Heer vernichtend geschlagen und seither waren sie da in einer ganz gefährlichen Stellung für Konstantinopel. Sie kontrollierten große Teile Kleinasiens, also das Kernland des Oströmischen Reichs. Und der Kaiser, der sah sein Reich in Gefahr und er bat jetzt eben den Papst, Urban II., um militärische Unterstützung. Und er sagte, ich brauche gut ausgebildete Söldner und ich brauche sie, um Konstantinopel zu schützen und dann auch, um die Gebiete zurückzuerobern, die von den Seldschuken erobert worden waren. Und Urban, der Papst, der sieht jetzt eben darin mehr als eine Verteidigungsmaßnahme. Er sieht das jetzt als Gelegenheit, ein neues Ziel zu formulieren. Einen bewaffneten Pilgerzug, um das Heilige Grab in Jerusalem zu befreien. Also die Stadt, eben die auch seit 638 unter muslimischer Herrschaft steht. Er sieht das als Möglichkeit, jetzt da wirklich irgendwie auch einzugreifen. Und auf diesem Konzil von Clermont, damit wir jetzt dort sind, da rief er dann dazu auf, diesen Kreuzzug zu begehen. Und er macht das mit einer flammenden Rede. Wir kennen die genauen Worte dieser Rede nicht mehr. Aber verschiedene Chronisten berichten, wie Urban da das Leiden der Christen im Osten schilderte. Und die Waffen der Ritter eigentlich so verknüpfte mit der Pflicht zur Buße. Und wer sich dann dem Kreuzzug anschließen würde, dem würde auch der vollständige Sündenerlass gegeben. Und was auch überliefert ist, ist die Reaktion der Menge auf diese Rede von Papst. Die soll gerufen haben, Deus lo vult, Gott will es. Und ja, damit war der erste Kreuzzug geboren.
Und so ein Aufruf zum Heiligen Krieg, das funktioniert ja in der Regel, oder?
Ja, die Regel gab es ja damals noch nicht, aber er hat die jetzt begründet eigentlich. Weil was dann begann, war wirklich der erste Kreuzzug. Und ja, Kurzfassung, dazu könnten wir einen ganz eigenen Podcast machen, aber zuerst zogen dann Volksheere los, also ohne Organisation, eher schwierig und vor allem mit verheerenden Folgen, zum Beispiel für jüdische Gemeinden entlang des Rheins. Dann folgten Ritterheere und dann um 1099 wurde Jerusalem tatsächlich erobert mit einem Massaker an der Bevölkerung. Ja. Und muss man schon auch sagen, Urban erlebte das nicht mehr. Er starb 2 Wochen vor dieser Eroberung von Jerusalem, wusste also nicht, wie das ausgeht.
Und die brenzlige Frage, die damit verbunden ist, die ist ja, ob Urban II. Das so geplant hat.
Ja, das ist eine große Frage, um die sich gescheite Menschen seit Jahrhunderten streiten. Vermutlich muss man sagen, dass Urban vor allem ein großes gemeinsames Unternehmen der Christenheit wollte. Und dass es dabei zu Pogromen, Fanatismus und dieser dauerhaften Gewalt kam, das hatte diese Idee in dem Sinn nicht in sich. Aber was man auch sagen muss, diese Entscheidung, dass er da zum Kreuzzug aufgerufen hat, das war nicht etwa ein Impuls, das war schon durchdacht, das hatte politische, kirchliche, strategische Motive. Wenn wir ein paar durchgehen, wir hatten da erstens die Situation, die kirchliche, also wir hatten da das Schisma, oder, von 1054, wo zwischen Rom und Konstantinopel die Lage sehr angespannt war. Man hatte diese zwei christlichen Machtzentren.
Die Ost- und Westkirche.
Genau, und jetzt mit dem Hilferuf des byzantinischen Kaisers, da bot sich natürlich jetzt für den Papst in Rom die Gelegenheit, auch die eigene Autorität in der Christenheit auszubauen. Weil wenn der Westen dem Osten beisteht und der päpstliche Führung, dann spricht das natürlich sehr für die Legitimität Roms als Zentrum einer geeinten Kirche. Das war so der erste Faktor. Die zweite, ja, Besonderheit dieser Zeit ist die Lage in Europa selbst. Es gab verbreitete Gewalt zwischen Fürsten, es gab Raubzüge, Fehden unter auch den verschiedenen weltlichen Herrschern in Mitteleuropa, und Urban wollte wahrscheinlich schon auch diesen kriegerischen Impuls kanalisieren. Also nach dem Motto, warum sollen die Ritter sich gegenseitig da die Burgen anzünden, wenn sie auch für ein höheres Ziel kämpfen?
Wenn wir auch fremde Burgen anzünden können.
Stattdessen fremde Burgen anzünden, genau. Also eine Kanalisierung dieses Kriegseifers. Und dann natürlich die religiöse Dimension, ganz klar. Diese Befreiung der heiligen Städten, vor allem Jerusalems, das war natürlich extrem aufgeladen. Pilgerreisen dorthin waren schon lange ein Teil christlicher Frömmigkeit. Und eben Urban versprach den Teilnehmern des Kreuzzugs den vollständigen Sündenerlass. Das ist etwas, was wir heute ja mit einem Schulterzucken quittieren, aber damals natürlich, das war big, wenn da der Papst versprach, all deine Sünden sind vollständig erlassen. Und das war jetzt eben eine neue Verbindung, auch qualitativ, Kampf und Erlösung in einem. Und also ja, Urban hat das geplant, zurück zu deiner Frage. Nicht die Massaker, nicht den Radikalismus, aber der Aufruf selbst, das war natürlich schon alles durchdacht. Und ja, es hat ja auch funktioniert, nur vielleicht nicht ganz so, wie er sich das ausgemalt hatte.
Und was bleibt vom Kriegerpapst, von Urban II.?
Ja, einerseits das, was wir vorhin besprochen haben, diese Reform. Sachen, die er angerissen hat. Er war ein kluger Kirchenpolitiker, jemand, der das Papsttum auch nach innen gestärkt hat. Aber eben andererseits war er auch der Mann, der den Kreuzzug zum geistlichen Ideal erklärt hat. Und muss man auch sagen, der damit eine jahrhundertelange Tradition der Gewalt unter religiösen Vorzeichen auch mitbegründet hat. Ja. Also er war vielleicht kein Skandalpapst wie Benedikt IX., aber ein Papst mit langem Schatten.
Okay, widmen wir uns einer nächsten Figur, einer Päpstin. Jetzt wird's heikel, Alan. Ich freue mich, ich kenne die Geschichte in Ansätzen. Und hier wird's heikel nicht wegen Gewalt oder Korruption und sexuellen Ausschweifungen, sondern weil wir jetzt eben über eine Figur, eine Päpstin sprechen, von der ganz viele glauben, dass es sie gar nie gegeben hat, die Päpstin Johanna. Was ist dran an dieser Geschichte? Wer war Johanna?
Was ist dran an der Geschichte? Die kurze Antwort, historisch fast nichts. Ja. Aber es ist trotzdem eine Geschichte, weil sie eben schon, es ist schon interessant, was sie sagt. Aber vielleicht nochmal zur Frage eben, wer war die Päpstin? Es gibt eigentlich keine belastbaren Quellen aus der Zeit selbst, die diese Existenz dieser Päpstin belegen. Die frühesten schriftlichen Zeugnisse, die wir haben, die tauchen im 13. Jahrhundert auf, also 400 Jahre später, nach der angeblichen Amtszeit dieser Johanna. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Und selbst diese Quellen sind dann voller Widersprüche. Mal heißt die angebliche Päpstin da Johanna, mal Agnes, mal kommt sie aus Mainz und dann aus Athen. Was stabil ist, sind die Eckpunkte, wenn man so will. Es soll eine Frau gewesen sein, die als Mann sich verkleidet hat, die dann unter dem Namen Johannes Anglicus in der römischen Kurie aufgestiegen sei, schließlich Papst wird und dann, das ist die Story, die viele kennen, enttarnt wird, weil sie während einer Prozession ein Kind zur Welt bringt.
Okay. Und das Ganze, ja, lass es uns glauben, mal fürs Erste. Und das Ganze passiert im 9. Jahrhundert, oder?
Angeblich, genau. Angeblich um das Jahr 855. Aber eben, da beginnen auch schon die Schwierigkeiten, weil die offizielle Papstliste, die zeigt keine Lücke. Die zeigt auch keinen Raum für eigentlich eine zusätzliche Figur. Und ich habe schon gesagt, die zeitgenössischen Chroniken sagen auch nichts darüber. Erst viel später kommt das. Und es sind eigentlich zuerst Dominikaner, die diese Geschichte erzählen. Und zwar so, dass sie eigentlich satirisch wirkt. Also eher als Kritik an kirchlichem Dünkel, männlicher Überheblichkeit, so frei nach dem Motto, die Kurie, also diese Kaste von kirchlichen Eliten, die war so selbstverliebt, dass sie nicht mal merkte, dass ihr Chef eine Frau war. Bis es zu spät war.
Und warum hält sich diese Legende bis heute? Also was ist da dran, dass diese Geschichte heute noch immer wieder zirkulieren lässt?
Ja, eben, das finde ich das Interessante dann. Deshalb habe ich das Beispiel ausgewählt. Ich glaube, sie hält sich so lange, weil sie auch ziemlich viel hergibt. Es ist eine Frau, die sich in einer männlich geprägten Institution durchsetzt, klug ist, gebildet, durch ihre Willenskraft irgendwie durchsetzt. Und weil sie dann natürlich auch dramatisch scheitert in dieser Überlieferung, gibt es da ziemlich viel. Also es gibt Fallhöhe, Empörung, Tragik. Es ist halt einfach der Stoff, aus dem Romane werden.
Und es ist ja dann tatsächlich auch ein Roman geworden von Donna Cross. Die amerikanische Schriftstellerin hat 1996 ihren Roman Die Päpstin veröffentlicht, auf Englisch Pope Joan. Und Donna Cross hat den Stoff ja sehr stark ausgeschmückt. Also die Hauptfigur sehr fiktional ausgeschmückt. Johanna wächst in Ingelheim am Rhein auf, wird heimlich zum Mönch ausgebildet, steigt dann zum Leibarzt bzw. zur Leibärztin des Papstes auf und wird schließlich dann sogar selbst gewählt. Ist ein historischer Roman, also nichts Wissenschaftliches dran, aber es traf damals einen Nerv, vor allem bei Leserinnen. Und das Buch ist zu einem internationalen Bestseller geworden. 30 Sprachen, glaube ich, wurden gewählt für eine Übersetzung, millionenfach verkauft. Warum trifft diese Geschichte derart einen Nerv?
Ein Grund für den Erfolg war sicher, dass das Buch zu einem Zeitpunkt erscheint, wo die Rolle der Frau in der katholischen Kirche wieder verstärkt diskutiert wird. Also mit Blick auf Priesterweihe, Gleichberechtigung, Zugang zu Ämtern. Und die Päpstin, also dieses Buch, wurde dann vermutlich auch zu einer Art Symbolfigur für das, was halt unmöglich ist, aber eigentlich schon denkbar wäre in einer anderen Welt oder in einer anderen Form auch der Gleichberechtigung innerhalb der Kirche. Und eben, es hat auch einen langen Afterburn sozusagen. Also ja. 2009 gab es dann auch eine Verfilmung, die ins Kino kam. Auch da stark romantisiert, bildgewaltig, aber eben auch das ist eine literarische Erzählung. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich hat dann auch dieser Film dann diese Legende nochmal einen Schub gegeben. Ja, und eben, sie hält sich eigentlich bis heute.
Ja. Aber es gibt ja doch immer wieder Leute, die sagen, da ist mehr dran. Also, dass es angebliche Spuren gibt, alte Münzen, Statuen, Chroniken, da taucht wieder ein Bild auf. Was ist mit all diesen Hinweisen? Also, es lässt sich ja irgendwie nicht ganz aus der Welt schaffen.
Ja, und jetzt, genau, jetzt können wir es auch kurz durchdeklinieren an einem dieser Indizien, die auch wirklich immer wieder auftauchen. Das stimmt schon. Also, zum Beispiel, in letzter Zeit hat etwas besonders viel Aufmerksamkeit erregt, das war etwas, das die Schweizer Graphologin Margrit Spiecher entdeckt hat. Sie hat zwei mittelalterliche Silbermünzen untersucht, sogenannte Denare, aus dem 9. Jahrhundert, also aus der eben angeblichen Zeit dieser Päpstin Johanna. Und da ist dann der Name Johannes zu lesen, ein Papstname. Aber sie will dann in der Form der Monogramme Unterschiede erkannt haben, die auf zwei verschiedene Personen deuten können. Und ihre These ist dann, dass eine dieser Johannes eben vielleicht Johanna war.
Und dafür gibt es Unterstützung aus der Wissenschaft? Oder wie hält sich das? Also ich möchte die Geschichte glauben, Alan. Gibt es Beweise, weitere Beweise dafür?
Unterschiede in der Prägung von solchen Münzen sind nicht ungewöhnlich. Ja. Es gibt immer wieder neue Stempel, Werkstattwechsel, schadhafte Werkzeuge, auch mit denen diese Münzen hergestellt wurden, die auch über andere Fälle gesehen viele Diskrepanzen erklären. Mhm. Und muss man auch sagen, selbst wenn es zwei Päpste namens Johannes in kurzer Folge gegeben hätte, wäre das auch noch keine unbedingt Beweisführung jetzt, dass eine davon eine Frau gewesen war. Man muss da trotzdem immer noch recht viel
viel Fantasie
damit verbinden.
Ja, okay.
Ja.
Okay,
genau.
Aber ich möchte die Geschichte immer noch glauben. Was ist mit den Bildern? Es gibt ja es gibt ja diese angeblichen Darstellungen oder diese Darstellungen, auf denen angeblich diese gekrönte Frau mit päpstlichem Ornat dargestellt ist. So, was ist damit?
Ja, auch da eben gibt es viel Spekulationen. In Rom, du kannst es selber dann besuchen, gibt es im Petersdom zwei Statuen von Frauenfiguren, das ist so, mit Tiara und Bischofsstab. Und eben gewisse Leute sehen darin einen versteckten Hinweis auf Johanna. Aber das sind Deutungen, die einer Prüfung nicht wirklich standhalten, weil es eben zahlreiche auch Darstellungen gibt von Allegorien, von Heiligen, von personifizierten Tugenden, die dann ähnlich ausgerüstet sind, auch mit Tiara und Bischofsstab. Und wenn, ich nehme dir jetzt was noch vorweg, weil du kommst jetzt sicher als nächstes damit. Es gibt ja auch diesen sogenannten Kotstuhl, also diesen durchbrochenen Marmorstuhl, auf dem angeblich der neue Papst Platz nehmen musste, um sein Geschlecht überprüfen zu lassen
Den Hodengriff.
Genau, den Hodengriff, genau, danke. Und das ist, ja, klingt auch spektakulär, ist aber ebenfalls eigentlich Legendenbildung, weil die Forschung geht heute davon aus, dass diese Stühle, die es schon gab, die waren ursprünglich römische Badestühle oder Latrinen. Also man hat die halt dann auch umgedeutet, um diese Päpstin-Geschichte bildlich zu untermalen.
Nein, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber gut, ich werde mir in Rom selbst ein Bild machen. Aber so wie ich jetzt, um es zusammenzufassen, all diese Spuren, die stammen nicht aus der Zeit selbst, aus der oder in der Johanna angeblich Päpstin gewesen sein soll.
Genau,
oder?
Das ist letztlich die Bottomline. Es gibt keine zeitgenössischen Quellen aus dem 9. Jahrhundert, die sie erwähnen. Kein Brief, keine Urkunde, kein Chronist, kein Kirchenregister. Und eben, die Geschichte taucht im 13. Jahrhundert auf. In einer Zeit, muss man betonen, in der man auch von sprechenden Tieren oder wundertätigen Kaisern erzählt hat. Also die Zusammenfassung vieler Historikerinnen und vieler Historiker ist, dass es eine nachträgliche Erfindung ist, vielleicht eine Satire, vielleicht auch eine volkstümliche Erzählung, die sich dann irgendwie verselbstständigt hat. Aber was ich dir lasse, ist, die Legende ist wirklich auffällig zäh und ich glaube, es ist, weil sie einfach auch eine Lücke füllt. Eine Frau auf dem Peterssitz, das bricht natürlich mit allem, was die kirchliche Ordnung da vorgesehen hat. Ja, und vielleicht liegt darin auch irgendwie ihre Kraft.
Ja, wir überlassen es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, selbst zu entscheiden, ob Johanna tatsächlich existiert hat.
Ja gut, das klingt etwas so, als würden wir sagen, wir überlassen es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ob es den Klimawandel gibt. Das können wir auch machen.
Aber, ja, okay, gut. Okay. Jetzt werden die harten Bandagen hervorgeholt. Also, lass uns Johanna beiseite lassen. Lass uns zur nächsten und letzten Figur gehen in unserer Fünferreihe, einem Kämpfer gegen die Moderne. Also nach all den Legenden, die wir jetzt gehabt haben, den Aufrufen zum Heiligen Krieg, den Sexskandalen, jetzt ein Papst, der ganz real war, aber dennoch irgendwie, du hast es geschrieben, wie eine Figur wirkt, die aus der Zeit gefallen ist. Pius der IX., der Mann, der die Moderne bekämpft hat.
Genau.
Wer war Pius der IX?
Sehr interessanter Mann. Und fangen wir von vorne an. Pius der IX., der hieß mit bürgerlichem Namen Giovanni Maria Mastai Ferretti, war ein Italiener, wie man unschwer hört. Er war von 1846 bis 1878 Papst. Das sind über 31 Jahre. Das ist das längste Pontifikat der Kirchengeschichte bis dahin. Und in dieser Zeit, in der wir uns da befinden, verändert sich die Welt dramatisch. Also entstehen Nationalstaaten, Revolutionen erschüttern Europa. Es ist die Zeit, wo Wissenschaft und Presse immer mehr Macht gewinnen, wo auch das Industriezeitalter nochmal irgendwie deutlich mehr Fahrt aufnimmt. Ja. Und ja, mittendrin dieser Papst, der sich immer mehr auch zurückzieht, geistlich, politisch und eben auch gedanklich. Mhm.
War er denn von Anfang an so? Also hat er sein Amt angetreten mit diesem Mindset?
Nein, eben nicht. Als er gewählt wurde, galt er sogar als Hoffnungsträger für liberale Kreise, für Reformer. Er hatte sich in Italien für Amnestien ausgesprochen, für moderate Reformen, zeigte sich eigentlich ja volksnah, aufgeschlossen, aber das änderte sich dann radikal. Und zwar spätestens 1848 in diesem großen europäischen Jahr der Revolution, wo überall Menschen auf die Straße gehen, auch in den Kirchenstaaten. Und dann ist es so, dass ein Aufstand in Rom vonstatten geht, wo einer seiner Minister ermordet wird. Und er flieht dann nach Gaeta, südlich von Rom, und bleibt eine Weile und kehrt dann als anderer Mann zurück, so wird es berichtet. Also misstrauisch, innerlich verhärtet, auch überzeugt, dass die moderne Welt, wie er sie jetzt sieht, dem Glauben, seinem Glauben, feindlich gegenübersteht. Und ja, was ihn einfach auch interessant macht, ist, dass er nicht jetzt ein massiver Taktiker war, der Macht, sondern eigentlich jemand, der sich von der Welt unverstanden fühlte. Und das, so vermuten Biografen von ihm zum Beispiel, ist das, was ihn zunehmend dann radikalisiert hat. Dieses Gefühl, eben, dass er eigentlich in einer Gesellschaft steht, die sich extrem rasch verändert und wo er sich nicht mehr zu Hause fühlt. Und umso entschlossener zog Papst Pius dann die Mauern hoch um die Kirche, um seine Kirche.
Aber was heißt das konkret? Also innerlich zerrissen, okay, konservativ im Denken, okay. Was ist der fassbare Output seiner Gefühlslage?
Der fassbare Output ist Abwehr. Abwehr von allem, was Pius als modern wahrnimmt. Also er beginnt die Moderne nicht nur kritisch zu sehen, sondern auch theologisch dann anzugreifen und zu verdammen. Und der berühmteste Ausdruck davon ist 1864 die Veröffentlichung dieses berühmten Syllabus Errorum. Also es ist eine Liste mit 80 Irrtümern der Zeit, die aus Sicht von Pius mit der katholischen Lehre unvereinbar sind. Und wenn man sich diese 80 Irrtümer mal anschaut, das ist dann eben sehr fundamental. Also der Papst verurteilt unter anderem die Trennung von Kirche und Staat, die sich vielerorts durchzusetzen beginnt, die Pressefreiheit,
Laizismus,
die Religionsfreiheit, auch die Idee eines säkularen Rechtsstaats und das Denken, dass der Papst auch ja Rücksicht nehmen muss auf die öffentliche Meinung, das bekämpft er vehement.
Und diese Liste wird offiziell verkündet?
Genau.
Oder wie muss man sich das
vorstellen? Das wird wirklich eine Doktrin. Das wird mit einem päpstlichen Lehrschreiben festgehalten und der Ton ist hart und die Richtung eindeutig und der Papst tritt damit auf, so wie eine letzte Passion gegen Aufklärung, Liberalismus, Fortschritt. Und das macht ihn dann interessanterweise in gewissen Kreisen populär. Konservative Katholiken sehen in ihm dann eine klare Orientierung, eine Leitfigur gegen diesen Zeitgeist.
Aber er verliert gleichzeitig auch ganz viel, also die weltliche Macht zum Beispiel.
Genau, und das ist der eigentliche Wendepunkt, weil Pius IX. Ist der letzte Papst, der noch einen territorialen Herrschaftsanspruch hat. Man muss sich ja vorstellen, eben 1000 Jahre lang hatten die Päpste nicht nur geistliche Macht, sondern auch weltliche. Sie hatten diesen Kirchenstaat, die Kirchenstaaten. Sie waren also eigentlich Fürsten, Könige, Herren eigentlich über ein ganzes Staatsgebiet, quer durch Mittelitalien verteilt. Also wirklich substanzielle Fläche, substanzielles Vermögen, ein geopolitischer Machtfaktor war man da als Papst. Und dann 1870 marschieren italienische Truppen in Rom ein. Und der Papst, ja, für den hat das Folgen. Er verliert seinen gesamten Besitz, seine politische Macht und auch seinen Einfluss als weltlicher Herrscher. Und für Pius kann man sich vorstellen, ist das ein Schock. Er zieht sich in den Vatikan zurück, er erklärt sich selbst zum Gefangenen, er weigert sich dann, den neuen Staat anzuerkennen, nur schon das Fenster aufzumachen zum Petersplatz, wenn dort offizielle Anlässe stattfinden. Also es ist eigentlich eine Art stummer Protest, aber halt eben auch eine tiefe Kränkung. Plötzlich hat dieser Papst, der eigentlich da die ganze Welt in die richtige Richtung wieder drehen wollte, hat nicht mal mehr ein eigenes Land.
Und er hat seine Liste, wo drauf steht, was alles falsch läuft. Keiner hört auf ihn. Und ist es dann auch nochmal ein bisschen Trotz, dass er sich selbst unfehlbar spricht. Also so quasi, um vielleicht auch die letzte Bastion zu behalten, die ihm noch bleibt, die moralische Instanz.
Genau, das ist das wirklich Interessante daran, finde ich, weil der ist jetzt da in einem Moment maximaler äußerer Schwäche, auch historisch gesehen. Eben sein Staat, sein Kirchenstaat ist eigentlich weg. Er ist eigentlich weltlich, hat er fast alle Macht verloren und in diesem Moment ruft er dann ein Konzil ein, dass seine geistliche Autorität in einem Maß stärkt, wie das schon bemerkenswert ist. Er macht dann dieses Dogma der Unfehlbarkeit, das er da ausruft. Das macht ihn dann wirklich jetzt nicht mehr nur zum obersten Bischof, sondern zu einem direkten, unfehlbaren Sprachrohr Gottes. Also zumindest in Glaubens- und Sittenfragen. Ja. Wenn er ex cathedra spricht, also wenn er jetzt für sein Amt spricht, dann eben gilt er als unfehlbar. Und natürlich sehen das viele auch Kirchenhistoriker als Kompensation, ist ja klar. Also die Macht im Hier und Jetzt ist weg, aber die geistliche Deutungshoheit, die wird dann absolut gesetzt. Also ja, er verliert sein Land, aber beansprucht hat trotzdem das letzte Wort über die Wahrheit. Das finde ich schon sehr interessant, sein Rückzug. Der gleichzeitig mit diesem gewaltigen Anspruch auf Geltung verbunden ist.
Und du hast es bereits angetönt, er wurde von konservativen Kreisen gefeiert, gleichzeitig verliert er massiv an Einfluss, versucht das zu kompensieren mit dem spirituell-geistigen, moralischen Standing, das er sich aufbaut, indem er sich unfehlbar erklärt. Wie ging es weiter mit ihm nach seinem Tod? Auch was ist von ihm übrig geblieben? Wie ist das Bild, das von ihm da war?
Ja, das kommt darauf an, wen man fragt, bis heute. Wirst du auch in Rom machen, diese Erfahrung, wenn du Leute fragst? In konservativen Kreisen.
Ich werde eine Straßenumfrage machen.
Ja, mach das. Bei Touristen, bei Pilgern. Würde mich auch interessieren, weil in konservativen Kreisen ist es so, dass er eigentlich sofort fast als Held der Gegenmoderne dann verehrt wurde, also als Papst, der standgehalten hat, wer irgendwie alles andere ins Wanken geriet. Aber in liberalen Milieus ist er schnell als Symbol auch für Rückständigkeit, Repression, auch Anti-Aufklärung dargestanden. Und ich glaube, diese Spannung gibt es bis heute.
Und Pius wurde ja dann auch selig gesprochen, 2000 war das. Wie ist seine Wirkung auch bis heute als ja durchaus kontroverse Figur? Ja,
ja, ich würde sagen, er hatte über die Zeit eine große Wirkung. Ich meine, was er gemacht hat, dieses erste Vatikanische Konzil mit diesem Dogma der Unfehlbarkeit, das hat dann natürlich auch diese Kirche auch eingefroren für eine Zeit lang. Und es brauchte dann dieses zweite Vatikanische Konzil von 1962 dann, dass die Kirche wieder geöffnet hat für Religionsfreiheit, für Ökumene, für den Dialog mit der Welt. Also der hat schon, kann man sagen, für fast 100 Jahre diese Kirche festgefroren. Und eben noch heute berufen sich traditionalistische Gruppen auf ihn und auf seine Standfestigkeit. Und je nachdem, wo man steht, wenn man mit Liberalen redet oder mit Konservativen, eben kann man sagen, hatte die Kirche auch ja daran gehindert, vielleicht in die Moderne wirklich auch einzutreten.
Ja, wir sind am Ende angekommen dieser Episode über fünf Päpste, fünf Welten, über Brückenbauer wie Leo bis hin zum Bollwerkspapst Pius. Eine wunderbare Tour d'Horizon. Und ich bin natürlich sehr glücklich und dankbar, dass ich mich für diese Folge an deine religiös-moralische Autorität halten konnte. Wir freuen uns über Likes, folgt uns auf Instagram, auf LinkedIn, abonniert uns, erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Wir sind zwar noch nicht Papst, aber fast sowas wie eine Religion. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid mit einer weiteren Folge vom Überallgeschichte-Podcast. Macht's gut, bis dann.
Genau, und wer von Mirko noch einen Wunsch will, welche Folge er aus seinem Rom-Besuch mitnehmen soll, der soll uns das bitte melden. Es muss auch nichts über den Papst sein. Meldet euch, wir freuen uns. Macht's gut, bis bald.